Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und ich sage natürlich Hallo Alfred.
Sage ich auch, hallo.
Es wird sehr chinesisch, diese Sendung, würde ich sagen. Wir starten aber, bevor wir mit den Aktienmärkten oder auf die Aktienmärkte blicken, mit ein paar anderen Asset-Klassen und zwar mit dem Bitcoin. Denn in weniger als einer Woche startet der Oktober und wir haben ja schon mal über die Statistik vom September gesprochen. Die ist eher nicht ganz so gut, aber der Oktober, der dürfte statistisch gesehen gut werden für den Bitcoin.
Genau, ich glaube, wir hatten, das ist übrigens der letzte Monat, wir hatten hier über den September gesprochen. Da waren wir nämlich schon, ich glaube, es waren sogar fast 10% im Minus. Und seitdem hat der Bitcoin doch sich schön erholt und hat jetzt seine Verluste komplett wieder aufgeholt. Ist jetzt sogar im Plus im schwachen September. Und ja, es sieht ganz gut aus, dass sich das vielleicht sogar fortsetzen kann. Die ETF-Käufe sind wieder da. Ich glaube, in den letzten 12 Tagen waren 10 Tage mit Mittelzuflüssen. Ja, die Großinvestoren kaufen weiter. Und es sieht so aus, als wenn auch die Spekulanten langsam wieder drehen und auf die Kaufseite zurückkommen.
Wir können uns gleich die Statistik angucken. Wir haben noch einen zweiten, etwas länger.
Genau, hier sehen wir nochmal, dass wir tatsächlich ja seit März seitwärts laufen. Aber wenn man jetzt hier, oh, kann ich hier sogar malen tatsächlich, einen kleinen Abwärtstrend einzeichnen würde, hat man den gebrochen. Wichtig ist jetzt die Marke hier von 65.000. Wenn es darüber geht, dann ist der Weg wieder frei Richtung 70. Und gut, da haben wir natürlich massive Widerstände im Bereich 70 und knapp darüber aus den vergangenen Höchstständen. Aber es ist eine Frage der Zeit, glaube ich, bis dieser Durchbruch nach oben erfolgt. Es spricht doch sehr, sehr viel für den Bitcoin. Wie gesagt, die anhaltend hohe Nachfrage von Langfristinvestoren. Dann kommt auch dazu, die FTX-Rückzahlungen kommen auch. Und das ist interessanterweise, es gab ja immer oder Belastungen durch diese MTGOX-Rückzahlung. Damals wurden Bitcoin zurückgezahlt, aber bei FTX wird Cash zurückgezahlt. Und vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sagt, ich investiere sofort wieder mein Geld in den Bitcoin oder andere Kryptos. Also es könnte ein ganz schöner Jahresausklang werden.
Und dann schauen wir uns die Saisonalität quasi nochmal an. Da sehen wir uns nämlich jetzt gleich.
Genau, jetzt gehen wir mal jedes einzelne Feld durch. Fangen wir mal an im Januar 2013. Also das sind die Monate zurück bis 2013. Man sieht ohnehin, man sieht schon ein bisschen mehr grün. Aber man sieht im Oktober, es gab nur 2 negative Monate. Einen im Jahr 2014 und einen im Jahr 2018. Und im letzten Jahr hatten wir einen Plus von 28%. Im Schnitt der Oktober mit 22% und der Median war sogar bei 28% plus. Das ist dann quasi der vom Durchschnitt der zweitbeste Monat nach dem November. Der kommt dann als nächstes. Also wir haben jetzt die beiden besten Monate statistisch gesehen für den Bitcoin. Klar, das muss nicht so sein, aber man sieht es hier, September, der hatten wir eigentlich immer, das war einer der schlechtesten Monate, sogar der schlechteste, der einzige Monat, der im Schnitt im Minus war. Da haben wir jetzt auch ein Plus geschafft. Insoweit sind die Aussichten gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist das jetzt auch schon die Vorbereitung für den guten Oktober. Die Börse nimmt ja gerne vorweg. Und das sieht man auch hier, der August war schlecht. Vielleicht hat man da Angst gehabt vor dem September. Keine Ahnung, wir werden es alle erleben. Aber tatsächlich, die Rahmenbedingungen haben sich doch jetzt wieder deutlich verbessert für den Bitcoin.
Und von einer Statistik zur nächsten. Hier geht es noch um globale Krisen und wie sich Gold
genau,
und
das ist, Bitcoin entwickelt haben. Ich glaube, es ist sogar von BlackRock, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles immer her habe. Habe ich mir selber ausgedacht. Nein, tatsächlich hat BlackRock gesagt, dass der S&P, dass der Bitcoin eigentlich kein Risk-On-Asset ist, sondern ein Risk-Off-Asset. Dass es eigentlich also kein Risiko-Asset ist, sondern eher sogar die andere Richtung, weil er reagiert auf geopolitische Krisen relativ gut, wenn man mal hier sieht. Also hier sind verschiedene geopolitische Krisen, US-Iran-Eskalation, dann Covid-Ausbruch. Und hier ist nach 10 Tagen das Ergebnis und da sieht man, dass der Bitcoin eigentlich immer besser abgeschnitten hat als der S&P und als Gold. Bis auf Covid, da war es schlechter, aber sonst teilweise sogar schon nach 10 Tagen im Plus nach diesem Ereignis. Und nach 60 Tagen ist der Bitcoin durch die Bank kräftig im Plus, während Gold nur leicht gestiegen ist und hier bei Aktienmärkten sogar teilweise ein kleines Minus zu sehen ist. Also es ist eigentlich, ich will nicht sagen eine sichere Sache, aber zumindest so eine große Risikoklasse oder ein Spekulationsobjekt, wie es oft bezeichnet wird, ist der Bitcoin eigentlich schon längst nicht mehr.
Und dennoch sehen wir beim Bitcoin noch keine neuen Rekordstände, anders als beim Gold. Da hat es heute mal wieder gereicht für neues
Rekord. Ja, man sieht es hier im Prinzip seit 2 Monaten von Rekord zu Rekord. Ein schöner, solider Anstieg, hohe Nachfrage von allen Seiten, von Investoren aus der Schmuckindustrie, aus Indien. Und insoweit spricht auch nichts dagegen, dass der Anstieg weitergeht. Das Gute ist, dadurch, dass der Anstieg so gemächlich verläuft, haben wir auch keine Übertreibung. Insoweit fällt eine Korrektur wahrscheinlich auch eher gemütlich aus und ja, spricht nichts dagegen, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Jetzt weniger volatil zu als beim Bitcoin. Du hast uns noch einen zweiten Chart mitgebracht, wo man wichtige Meilensteine sieht.
Genau, das ist mal der ganz lange Chart. Den habe ich eigentlich nur auch dabei, weil ich habe den gleich nochmal für Silber mit dabei. Da sieht man doch enorme Unterschiede. Ja, wir hatten ja zwischendrin mal einen Hoch im Jahr 2010-11 bei knapp 2000. Das hat dann sehr lange gedauert, bis wir das wieder erreicht haben, nämlich fast 10 Jahre. Ja, und jetzt auf Rekordhoch und ja, kann so weitergehen.
Dann schauen wir uns das Ganze für den Silber auch noch an. Erstmal.
Genau, das ist der kurzfristige Silberchart, die letzten Monate zurück bis März. Und ja, da sieht man mal, dass wir zumindest mal eine wichtige Marke genommen haben. So die 30 war ohnehin wichtig, nach oben raus bis auf 32. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch beim Silber dieses Hoch vom Mai, das waren 32,50. Mhm. Und wenn es darüber hinausgeht, dann ist der Weg frei. Und bei Silber hat sich doch mächtig Druck aufgebaut. Ich habe es in der letzten Sendung gesagt, die Nachfrage aus dem Solarsektor ist sehr groß. Die gab es übrigens früher nicht. Die gibt es erst seit einigen Jahren. Rund ein Viertel des Silbers auf der Welt wird für Solarmodule gebraucht. Und wir haben seit Jahren ein Defizit. Und irgendwann wird sich das Ganze mal entladen, dieses Defizit, was sich angestaut hat. Die steigende Nachfrage, also diese Kombination, schreit geradezu nach einem großen Ausbruch. Und wie gesagt, wenn wir diese 32,50 und wir sind nur noch einen halben Dollar entfernt rausnehmen, dann schauen wir mal auf den nächsten Chart, wo es dann hingehen kann. Dann sieht man nämlich, das ist hier noch nicht ganz aktuell, wir sind tatsächlich jetzt hier bei der 30 ungefähr und wenn es da draus geht, dann ist die nächste, genau. Wir hatten zwei Höchststände bei Silber, einmal im Jahr 1980 bei knapp 50 Dollar und dann das gleiche fast nochmal erreicht im Jahr 2011. Eigentlich war das sogar noch viel höher, wenn man das mal inflationsbereinigt macht, dann ist das Hoch eigentlich nicht bei 50 gewesen, sondern bei 140 Dollar. Also Silber hat im Vergleich zu Gold auch noch einiges aufzuholen. Und eigentlich ist bei Silber ja dadurch, dass es eine reelle Industrienachfrage gibt, über die Hälfte des Silbers geht in die Industrie, wie gesagt ein Viertel in die Solarbranche, das gibt es bei Gold so nicht, ist hier eigentlich die Fantasie noch deutlich größer als bei Gold.
Lass uns auch noch einen dritten Chart, den 10-Jahres-Chart mitgebracht.
Genau, weiß ich gar nicht, warum ich den auch noch mit dabei habe, aber
da sieht man nochmal die Entwicklung jetzt seit dem Hoch für 2011.
Genau, da sieht man, dass wir jetzt eigentlich.
Dann schauen wir jetzt auf was anderes. Wenn das nicht viel Neues mit sich bringt, dann das hier, das ist aus dem Maidon-Report. Diverse Spekulationen, die du jüngst
eingegangen bist. Genau, ich habe am 9.9., wie lange ist das her? Gut zwei Wochen. Ja. Erstmals eine Silberspekulation eröffnet, aus dem Grund, die fundamentalen Gründe habe ich ja gerade schon genannt, Solarnachfrage, Angebotsdefizit. Und ich habe ein Hebelprodukt gekauft mit 7,77 Euro. Da sind wir jetzt bei 10,74 Euro plus 38%. Und dann habe ich, als der Silberpreis dann gestiegen ist, das war so, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Chart, in einer Korrekturphase, egal. Die haben wir mal korrigiert, genau, da auf rund 28, da war der erste Einstieg dann nochmal eingestiegen bei um die 30 und jetzt dann gestern nochmal, da sieht man nochmal die beiden, nochmal zurück auf die Spekulationen, genau. Dann nochmal 3 Tage später gleich nochmal nachgelegt, nochmal ein Hebelprodukt mit einem höheren Hebel, einem höheren Basispreis. Der Schein ist jetzt sogar 44% im Plus aufgrund des höheren Hebels und jetzt gestern dann nochmal nachgelegt. Und auch diese Position ist schon 17% im Plus. Also im Prinzip das so ein bisschen aufgebaut. Immer wieder, wenn der Silberpreis steigt, nochmal ein bisschen höheren Hebel. Und jetzt warten wir auf den großen Ausbruch. Vielleicht. Und dann werden diese Prozentzahlen, hoffe ich mal, auch mal in die Richtung dreistellig gehen.
Und wirst du da noch eine dritte, vierte, fünfte Spekulation?
Durchaus möglich, aber dann werde ich sicherlich erstmal eine zumachen und dann quasi den kleinen Hebel rausschmeißen und den größeren wieder rein. Das ist so der Plan.
Und das Ziel, dass dann hier jetzt vielleicht bald neue Rekorde anstehen.
Gut, genau, wer Lust hat, kann natürlich noch mitmachen. Wie gesagt, es wird auch eine neue Spekulation geben. Man kann aber auch in die alten noch investieren, logischerweise. Denn wie gesagt, der große Anstieg steht eigentlich erst noch bevor beim Silber.
Dann begeben wir uns jetzt nach China. China will die Konjunktur beleben, muss die Konjunktur vielleicht auch beleben, hat diverse Maßnahmen verkündet und es hat gestern auch die Aktienmärkte beflügelt.
Genau, es gab gestern tatsächlich in China den größten Kursanstieg seit 4 Jahren. Die Indizes so um die 4% im Plus. Es gab verschiedene Maßnahmen, es wurden Zinsen gesenkt, es wurden die Immobilienbesitzer entlastet und es wurde angekündigt, direkt über 100 Milliarden Euro umgerechnet in den Aktienmarkt zu pumpen zu wollen. Und ja, die Kombination hat natürlich dann schon Wirkung gezeigt. Man hat ja schon öfter versucht, Maßnahmen zu machen, aber alles so ein bisschen halbherzig. Und jetzt hat man, ja, ich will nicht sagen, die große Bazooka rausgeholt, aber zumindest mal ein großes Kaliber, um es mal so zu formulieren. Und vor allen Dingen, man hat das gemacht, als der Markt schon so ein bisschen nach oben gedreht ist. Also nicht in diesen Abwärtstrend hinein, sondern die sind im Vorfeld schon ein bisschen gestiegen. Und jetzt gab es dann gestern diesen sehr deutlichen Anstieg, klar. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben den Abwärtstrend jetzt erstmal gebrochen, richtig. Aber jetzt wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wie nachhaltig das dann ist, ob auch wirklich jetzt Nachfrage von Privatanlegern kommt, die ja über Monate hinweg Aktien nur noch verkauft haben. Und das Interesse an am Aktienmarkt ist doch sehr stark zurückgegangen in China. Und jetzt könnte es durchaus sein, dass das der Auftakt für eine richtige Wende gewesen ist.
China-Werte waren ja zuletzt stark unter Druck, wie man hier auch im ETF-Beispiel sieht.
Genau, das ist eigentlich ein Horror-Chart, also Horror zumindest für die Chinesen. Mhm. Das sind die letzten 10 Jahre, und zwar die Technologieaktien sind in den USA in den letzten 10 Jahren um 530% gestiegen. Und im gleichen Zeitraum in China hat man mit Tech-Aktien 13% verloren. Und da sieht man auch mal, das lief teilweise bis vor einigen Jahren, also bis 21 parallel. Und dann gab es doch diese große Schere, die auseinandergeht. Dass die wieder zusammengeht, ist nicht zu erwarten. Aber zumindest könnte es jetzt durchaus mal sein, dass auch die Tech-Aktien in China, die ja jahrelang keiner haben wollte, mal zumindest eine längerfristige Aufwärtsbewegung etablieren können.
Und dann schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Alibaba, die könnten ja von der Erhöhung der Konsumausgaben auch definitiv profitieren.
Absolut. Alibaba ist ja auch im Prinzip auch eine Technologieaktie. Im Grunde kann man schon sagen, das ist die chinesische Amazon. Und tatsächlich, wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe es ja gesagt, wir hatten schon im Vorfeld vor diesen Maßnahmen gestern steigende Kurse. Und jetzt gab es nochmal einen deutlichen Schub. Und von der Bewertung her sind chinesische Aktien ja ohnehin deutlich günstiger als die US-Pendants. Alibaba hat ein KGV von 15, Amazon hat eins von 40. Aber das ist eben der China-Abschlag. Aber der kann sich durchaus auch mal verringern. Insoweit sieht man hier auch im Langfristchart, da ist noch nicht viel passiert. Klar, wir sind am höchsten Stand seit einem Jahr, aber das letzte Jahr ist ja auch, lag die Aktie ja fast brach. Wir kommen von 300 und sind immer noch unter 100 Euro. Also
noch viel Aufholpotenzial.
Und es ist ja auch so, dass Alibaba geht es jetzt nicht schlechter als vor 3 oder 4 Jahren, sondern die Firma hat sich ja auch weiterentwickelt, nur eben die Aktie nicht. Aber da ist doch jetzt einiges an Luft und vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit, da zumindest mal ein Bein reinzustellen in ausgesuchte Top-Aktien. Da würde ich in China sicherlich nicht in die zweite Reihe gehen, sondern nur bei den ersten
Reihe bleiben. Da kann man dann auch gleich einen weiteren Wert mit dazu holen. Baidu ist ja auch
definitiv aus der ersten Reihe. Genau, ist im Prinzip die chinesische Google. Ist auch wirklich, sind viele Parallelen. Google hatte die Tochter Waymo, die autonomes Fahren macht. Baidu hat die Tochter Apollo, die Robotaxis betreibt, die tatsächlich auch schon fahren und für Baidu auch Geld verdienen. Auch wird auch bald profitabel, die Tochter. Also eine schöne Aktie, auch sehr stark im KI-Bereich unterwegs. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als Google oder zumindest auf einem Niveau. Und auch hier Bewertung KGV 10, die Aktie seit einem Jahr im Abwärtstrend, übrigens im Vergleich zu Alibaba eher noch ganz unten und auch mal vielleicht eine ganz gute Gelegenheit für eine starke Erholung. Hier sieht man mal, auch hier, wir waren auch bei Baidu mal bei 300 Euro und sind jetzt, 300 Dollar und sind jetzt bei unter 100, immer noch.
Dann schon mal auf BYD, da gucken wir ja regelmäßig drauf, aber auch da, die Konjunkturmaßnahmen dürften ja hier beflügeln.
Ja, es sind gestern gut durch die Bank alle China-Aktien gestiegen. Also gut einige mehr, einige weniger. Besonders stark waren übrigens die Anstiege bei Lithium-Aktien. Da ging es teilweise um über 10% nach oben. Aber tatsächlich, Baidu hat es geschafft. Man ist tatsächlich auch auf ein neues, zumindest 6-Monats-Hoch gestiegen. Jahreshoch reicht noch nicht ganz. Da waren wir schon mal bei über 30 Euro. Aber auch das, glaube ich, könnte demnächst fallen. Und ich habe ja immer wieder gesagt, BYD ist dafür bekannt, dass man auf einmal oder dass die Aktie auf einmal anspringt und dann richtig kräftig zulegt. Und vielleicht sind wir da kurz davor. Die Bewertung gibt es auf jeden Fall her. Auch hier haben wir ein KGV von 15. Und ja, wenn man sich mal Tesla anschaut, KGV 90. Und da sieht man mal die weitere Entwicklung. Und das ist eigentlich ganz spannend, gerade wenn wir den Vergleich gerade sehen, gleich sehen zu anderen Aktien. Das sind die Umsätze. Wir haben im letzten Jahr den Umsatz deutlich gesteigert. In den nächsten Jahren wird das Wachstum weitergehen, ungefähr auch in dem Ausmaß. Und wie bei dir ist auch, das sieht man hier, das ist die Nettomarge und das ist die operative Marge. Die Margen sind kräftig gestiegen und werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch hoch bleiben, zumindest so die Schätzung. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass bei den Margen noch mehr drin ist, denn BYD, ich habe es gerade noch mal gesehen, ist in der Lage, die Batteriekosten so zu senken, weil man tatsächlich die komplette Wertschöpfungskette abdeckt. Man hat selber Lithium, man baut die Batterien selber und da spart man sich unheimlich viele Kosten und deswegen ist man auch so profitabel, obwohl die Preise von BYD, die Verkaufspreise gerade in China, ja nun doch sehr human sind, was dann auch zu hohen Verkaufszahlen führt.
Ja, genau. Du hast noch einen Langfristchart.
Genau, das ist mein Langfristchart. Ja, da sieht man, wir haben jetzt hier wirklich einen Aufwärtstrend gebildet, aber wenn man mal dahin schaut, es ging auch langsam los und dann ist das Ganze parabolisch fast schon in die Höhe gegangen. Vielleicht sehen wir etwas Ähnliches nochmal. Zeit wird's.
Dann verlassen wir jetzt kurz China, aber bleiben in der Automobilbranche und wir sehen auch gleich diese ähnliche Grafik, die wir gerade gesehen haben für Mercedes-Benz. Gewinnwarnung. Letzten Freitag wurde sie herausgegeben.
Schon die zweite in diesem Jahr und ich wage mal eine Prognose, auch nicht die letzte, denn die Probleme bei Mercedes liegen, wie auch bei Volkswagen und auch BMW, nicht oder weniger auf dem deutschen Markt, sondern vielmehr eben in China. Das ist auch für Mercedes der wichtigste Markt. Im letzten Jahr hat man ein Drittel seines Umsatzes oder ein Drittel seiner Verkäufe in China gehabt, über 700.000 Autos. Zum Vergleich, in Deutschland hat man gerade mal 240.000 Autos verkauft. Also der chinesische Markt ist dreimal wichtiger für Mercedes. Weswegen ich auch die ganze Diskussion nicht so ganz verstehe, dass man unbedingt hier in Deutschland wieder E-Autos fördern will. Man soll sich um den China-Markt kümmern und der, und das ist das Problem, ist sehr wahrscheinlich schon verloren, denn über 50% Elektroautos. Und das, darum habe ich diese Grafik nochmal mitgebracht, weil die zeigt das sehr deutlich, was in China los ist. Grün sind Elektroautos, orange sind Plug-in-Hybride und blau sind Verbrenner. Und die deutschen Volkswagen und auch Bäumer Mercedes, da unten muss man schon tief runter gucken auf Platz 11. Bei Volkswagen, da sieht man einen ganz kleinen grünen Streifen, den werden Sie zu Hause nicht sehen, aber
siehst du? Wir müssen auch schon ganz genau hingucken, ja, ganz leicht.
Das ist irgendwas im Promillebereich an Elektroautos. Ansonsten verkauft Mercedes nur Verbrenner in China. Und das ist natürlich schwer, wenn die Hälfte der Autos elektrisch ist und ich verkaufe 90% oder 95% Verbrenner, dann habe ich ein Problem und ich kann das auch nicht lösen, weil die Autos sind einfach zu teuer, werden nicht gekauft und man kämpft halt tatsächlich gegen den Marktführer BYD, der wie eine Krake sich immer weitere Marktanteile schnappt in allen Bereichen. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Denza ist eine Tochter von BYD und war ein Joint Venture mit Mercedes, gegründet glaube ich 2012 schon, damals 50-50. Mercedes mit BYD und ja, man hat dann erstmal versucht irgendwie aus, ich glaube der B-Klasse von Mercedes, ein E-Auto zu machen. Hat nie so wirklich funktioniert. Man hat so zwischen 2.000 und 10.000 Autos im Jahr verkauft. Dann hat man 2022 dieses Auto auf den Markt gebracht. Kurz vorher hat Mercedes das Joint Venture reduziert von 50% auf 10%. Dann hat sich dieser Van zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. Letztes Jahr hat Denza dann auf einmal 130.000 Autos verkauft. Und jetzt ist Mercedes ganz ausgestiegen. Also kurz bevor diese Untermarke richtig durchgestartet ist, hat sich Mercedes verabschiedet. Das erinnert mich so ein bisschen an Tesla. Da ist man ja auch relativ früh eingestiegen und 2017, zwei Jahre vor dem großen Anstieg, wieder raus. Also die Problematik der deutschen Hersteller ist jetzt nicht irgendwie das Marktumfeld. Das sind eher auch Managemententscheidungen, die komplett falsch getroffen werden. Und da muss man sich einfach nicht wundern, wenn dann auch mal irgendwann die Verkaufszahlen zurückgehen.
Und da sind wir noch die Umsätze, die offenbar...
Genau, ganz anderes Bild. Wir sehen beim Umsatz eine Konstanz. Wenn man will, kann man hier eine Mini-Steigerung sehen bei den Prognosen. Aber ob das wirklich so kommt, ist noch die andere Frage. Ich glaube, Mercedes kann froh sein, wenn man die Umsätze ungefähr halten kann. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr einen kleinen Rückgang sehen. Aber wenn man mal auf die Margen guckt, dann ist es eher erschreckend. Und da unten die Gewinne sind jetzt auch nicht gerade das, was wächst. Also... Und ich sage nochmal, ich glaube, Mercedes wird froh sein, wenn man das erreichen kann, denn wenn die China Absätze weiter einbrechen, dann wird man das nicht abfangen können mit irgendwelchem Wachstum in Europa, in den USA, denn dort wachsen die Märkte auch nicht. Ohnehin vielleicht noch mal ganz kurz, die Deutschen sagen ja, der chinesische Automarkt läuft zu schlecht, die Konjunktur, es werden keine Autos gekauft. Der chinesische Automarkt ist in diesem Jahr immer noch gewachsen, seit Jahresbeginn, wenn auch nur leicht einstellig im Prozentbereich, während in Europa fast alle Automärkte schrumpfen. Also in China läuft der Automarkt sogar noch besser als bei uns. Insoweit ist diese Diskussion auch so ein bisschen weit hergeholt.
Da können wir auch noch mal kurz uns den langfristigen Chart anschauen, wo die Aktie...
Ja, das sieht schon gefährlich aus. Also wir laufen seit 3 Jahren seitwärts, aber natürlich, klar, hier unten, da wo wir das schon mal getestet haben, das sind, glaube ich, dann so die 50 Euro. Da wird es dann schon kritisch, wenn es da drunter geht. Und ich würde mich sehr wundern, wenn Mercedes dieses Niveau halten kann.
VW, schauen wir jetzt uns noch an. Heute beginnen die Verhandlungen mit der IG Metall, wie es dann mal zukünftig weitergeht, wenn dieser Vertrag ausläuft, nächstes Jahr im Juli. Ja, auch da erstmal der Jahreschart, gleich schon mal auf den 5-Jahres-Chart.
Ja, VW, also bekleckert sich nach wie vor nicht mit Ruhm. Also die letzten beiden Sachen, die ich jetzt gelesen habe, war, man hat, glaube ich, gestern gemeldet, dass man für den VW ID.4 und ID.5, die ja fast baugleich sind, die beiden Elektro-SUVs, ein Facelift machen wird. Und zwar im Frühjahr 2026. Also weiß ich nicht, ob man einen Facelift, also wenn ich jetzt einen Facelift ankündige, dann soll das möglichst in 1-2 Monaten kommen. Unabhängig davon, dass es vielleicht sogar Käufer abschreckt oder sie warten lässt, bis das Facelift kommt, dass es noch so lange dauert, das kann es irgendwie auch nicht sein. Also BYD bringt ein neues Auto raus und macht das Facelift ein halbes Jahr später und Volkswagen kündigt es 1,5 Jahre vorher an. Ja, muss man auch nicht machen. Dann noch interessant, es gab ein Interview mit dem VW-Chef Oliver Blume und er sollte sich selber mit Schulnoten einschätzen. Was meinst du, wie er sich eingeschätzt hat?
Eine 3 vielleicht, wenn er diplomatisch sein wollte?
Also ich habe mir so überlegt, wenn ich mich selber einschätzen würde, schlechter als eine 3 kann man sich ja eigentlich gar nicht geben, ja, weil sonst
gesteht... Aber besser wirkt auch komisch, wenn ich eine 1 gibt.
Aber ja, eine 1 wäre jetzt auch vermessen, aber er hat sich eine 4 gegeben. Also es ist natürlich irgendwo ehrlich und er hat auch gesagt, es ist verbesserungswürdig, aber keine Ahnung. Also es ist nicht einiges im Argen bei Volkswagen. Und
würdest du ihm eine 4 geben oder noch schlechter?
Das sage ich jetzt nicht. Das sage ich nach der Sendung.
Okay. Wir haben auch hier noch den Langfristchart. Schauen wir noch drauf, wo die Aktie herkommt, wo sie mal stand hier.
Ja, da sieht man nochmal, ich kann mich erinnern, da hat man diese große Elektrofantasie noch mit Dies als VW-Chef. Und es haben sich jetzt viele zu Volkswagen geäußert. Auch Jens Spahn hat sich vor wenigen Tagen geäußert, der ja nun auch sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in seinem Amt in der Corona-Zeit. Aber er hat gesagt, es war ein Fehler von Volkswagen, alles auf die Elektrokarte zu setzen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ein Fehler war es sicherlich, von der Autoindustrie, gerade von Volkswagen, auf den Clean Diesel zu setzen, dem Skandal. Und danach war das schon richtig, sich voll auf die E-Mobilität zu fokussieren. Nur man hat es falsch umgesetzt. Also man hat jetzt immer noch nicht die Autos am Markt, die der Markt eigentlich braucht, um Autos verkaufen zu können, zu teuer, zu schlecht. Das ist das Problem. Und das hätte man sicherlich anders machen können. Und jetzt muss man sehen, dass man irgendwie die Kurve kriegt. Ich wüsste jetzt nicht, wie.
Dann wechseln wir mal kurz die Branche. Jinko Solar, auch die Solarwerte, und das ist ja auch ein chinesischer, ist gestern mit hoch
angestiegen. Ja, genau. Auch, macht auch doppelt Sinn. Also zum einen, chinesische Aktien sind komplett gestiegen durch die Bank. Und dann ist Jinko Solar natürlich auch sehr zinssensitiv als Solarunternehmen, denn Solaranlagen bekanntlich werden finanziert und sind abhängig vom Zinsniveau und fallende Zinsen sind natürlich dann wiederum gut für die ganze Branche. Darum hat auch schon die Zinssenkung in den USA die ganze Branche beflügelt. Jetzt nochmal Rückenwind aus China. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ist auch erst ein erster Schritt. Ich bin auch mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, immer noch extrem günstig bewertet und die absolute Nummer 1 weltweit. Wir haben immer noch Überkapazitäten im Solarsektor. Aber wenn jemand aus diesem Dilemma als erstes rauskommt, dann ist es definitiv Jinko Solar.
Und dann hoffentlich auch die Aktie aus dem Tal der Tränen.
Genau, da sind wir jetzt tatsächlich auf das Niveau von 2020 zurückgefallen. Also alle Pandemiegewinne, die wir teilweise hatten, sind wieder dahin. Aber es ist nicht so, dass jetzt in der Firma irgendwas ganz schief gelaufen ist. Im Gegenteil, man ist weiter gewachsen, man hat die Kosten gesenkt, man ist immer noch profitabel als einer der ganz wenigen Solarkonzerne. Es sind viele jetzt auch gerade Solarinstallateure, die es nicht mehr gibt. Soweit, ich will nicht sagen, der Einäugige und den Blinden, das ist fast untertrieben, aber eine Firma, die sich sehr gut auch in einem schwachen Umfeld präsentiert hat.
Schauen wir noch auf ein, zwei US-Werte. Zunächst einmal noch Tesla, die auch in dieser Woche, Montag, Dienstag, sich ordentlich geschlagen haben. Da waren es gute Analystenkommentare, gutes Umfeld auch wieder.
Genau, das habe ich ja schon seit einigen Wochen gesagt, dass ich davon ausgehe, dass diese Robotaxi-Fantasie, autonomes Fahren, immer mehr in die Aktie einkommt und auch für Bewertungsspielraum nach oben sorgt. Und genau das haben wir jetzt gesehen, dieser Bewertungsspielraum, den baut die Aktie langsam ab. Ich will nicht sagen, dass dann keine Luft mehr da ist. Aber gut möglich, dass wir sogar noch im Vorfeld vielleicht diese 270 sind, das glaube ich, nach oben rausnehmen. Wir haben ja am 10. Oktober den Robo-Taxi-Day. Dann haben wir vorher noch am 2. Oktober sehr wahrscheinlich die Quartalszahlen, die Absatzzahlen, Auslieferungszahlen von Tesla. Und auch da ist man im Moment eher positiv und sagt, der chinesische Markt läuft erstaunlicherweise sehr gut. Es könnte das dritte Quartal, das beste China-Quartal in der Geschichte von Tesla werden, was man so vor einigen Wochen noch gar nicht auf dem Radar hatte. Also von allen Seiten eigentlich gute Nachrichten. Autogeschäft läuft, Fantasie ist da. Jetzt muss nur noch der Robotaxi-Day passen.
Ich bin so gespannt. Ich bin,
auch,
ich bin leider nicht da, dann, also hier in der Firma. Ich werde es natürlich dann.
Das kann man ja überall anschauen.
Ja, eben, ja. Aber wir können uns nicht darüber unterhalten dann danach.
Das stimmt.
Wobei, dann, ja gut, wenn ich wieder da bin. Nvidia, schauen wir da noch drauf. Ja, der CEO hat jetzt die Anteilsverkäufe gestoppt. Das kam ein bisschen gut an gestern.
Genau, er hat, glaube ich, für rund gut 700 Millionen Dollar Aktien verkauft. Da kann man jetzt immer sagen, glaubt er nicht mehr an seine Firma? Nein, es ist geplant, diese Verkäufe waren geplant. Es ist auch so, dass teilweise hohe Steuern gezahlt werden müssen auf Aktiengewinne. Und da muss man eben ab und zu auch mal Aktien verkaufen. Er ist jetzt relativ früh fertig geworden und das kam ganz gut an am Markt. Die Chipproduktion der neuen Chips läuft auf Hochtouren. Die kommen im vierten Quartal, die Blackwell-Chips. Auch die alten Chips verkaufen sich sehr gut. Also alles gut. Ich habe es mehrfach gesagt, die Aktie ist nicht teuer. Und ich glaube schon, dass wir bis zum Jahresende auch nochmal neue Höchststände sehen werden.
Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Lithiumbranche, weil du auch gesagt hast, die hat ja extrem deutlich von den Konjunkturmaßnahmen in China profitiert. Ach ja, noch den langfristigen Chart.
Ach so, ja, genau.
Sehen, wie es laufen kann.
Genau, wie es laufen kann.
Wie ein schöner Chart aussieht.
Und jetzt sieht man auch die Hektik, die sich jetzt hier breit macht. Ja. Gab es eigentlich so in der Form so noch nie, in dem Ausmaß. Aber liegt auch daran, dass es, glaube ich, kein logarithmischer Chart ist. Mhm. Aber schwamm drüber.
Dann jetzt Standard Lithium, also Lithiumbranche, die China-Maßnahmen und es gab auch so noch ein paar positive Nachrichten.
Ja, es gab jetzt tatsächlich viele gute News für Lithium-Aktien. Also klar, die niedrigen Zinsen helfen natürlich, auch im Lithium-Bereich. Auch der ist stark abhängig von Finanzierungskosten. Aber wo wir gerade bei Kosten sind, Standard Lithium hat eine Geldspritze bekommen oder bekommt eine Geldspritze, 225 Millionen Dollar vom US-Staat zum Aufbau der landeseigene Lithiumproduktion. Das kam ziemlich überraschend, vor allen Dingen das Ausmaß. 225 Millionen ist wirklich viel. Das ist ungefähr so viel, wie die ganze Firma wert ist. Und man hat ja einen Joint Venture mit Equinor, mit dem norwegischen Ölriesen, und treibt seine Projekte voran, direkt Extraktion von Lithium. Und jetzt hat man auch das nötige Geld noch. Den Rest wird man sicherlich vom Equinor bekommen. Also es sieht gut aus, dass man da auch die Produktion aufbauen kann. Und insoweit, es gab einen Anstieg, glaube ich, um über 20% aufgrund dieser Geldspritze. Aber ich denke mal, dass es fast noch ein bisschen zu wenig ist. Da sieht man nochmal den Langfristchart und da sieht man auch mal, was mit der ganzen Branche passiert ist. Die Aktie ist von 10 auf teilweise knapp nur über 1 Euro gefallen. Jetzt kann man sagen, was ist da passiert? Eigentlich gar nichts. Es geht allen Lithium-Explorern so, dass eben, da waren wir noch beim Lithium-Preis von 80.000, jetzt sind wir nur noch bei 15.000. Standard Lithium ist in der Lage, diese auch selbst bei 15.000 Dollar Lithiumpreis noch profitabel Lithium zu produzieren. Und es wäre natürlich schöner, wenn der Preis wieder steigen würde. Aber auch da gibt es Hoffnung. Die Analysten der City haben gesagt, sie erwarten auch in diesem Jahr Preissteigerungen bei Lithium von 20-25%. Und eventuell kommen wir sogar schon jetzt in diesem Jahr wieder in ein Defizit. Wir hatten ja lange Zeit ein Überangebot. Also grundsätzlich von der Branche sehr gute Nachrichten und auch vom Unternehmen selbst.
Und auch beim nächsten Wert ist es genauso, Lift Power, da gab es auch vom Unternehmen gute Studiendaten.
Genau, es gab gute Daten zur Geologie auf dem Projekt Yellowknife in Kanada, was man hat. Da ist man relativ weit, die Proben sind abgeschlossen. Die Lithiumgehalte passen, es passt auch sonst alles. Das Lithium lässt sich sehr einfach abbauen. Und jetzt wird es wahrscheinlich Anfang Oktober die Ressourcenschätzung zu dem Projekt geben. Dann weiß man, ganz offiziell schwarz auf weiß, wie viel Lithium da im Boden ist. Und da bin ich mal gespannt, denn wenn diese 50 bis 60 Millionen Tonnen an lithiumhaltigem Gestein, die man erwartet, wenn die tatsächlich so kommen, dann würde ich im normalen Umfeld sagen, dann hat so ein Projekt einen Wert von 500 Millionen Dollar oder Euro in der Größenordnung. Mhm. Beim jetzigen Umfeld vielleicht 200 bis 300. Und wir haben einen aktuellen Börsenwert von 80. Also da ist sicherlich noch einiges an Luft nach oben. Ich bin mal gespannt, was da Anfang Oktober dann rauskommt.
Oh, der Oktober wird, kann man
ja,
jetzt
ja, da sagen, richtig so, spannend. So viele,
in
so viele
Daten Hinsicht.
Und Zahlen.
Gut, dann war es erstmal für heute und für den September. Dankeschön,
Alfred. Ja, wird ein silberner Oktober.
Oh, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da heute dabei wart. Bis dann.